Galater 3 von Vers 15 ab. Also, ich möchte nochmal für die, die neu dazugestoßen sind, sagen, es war also in den Gemeinden der Türkei, damals Galatien genannt, römische Provinz Galatien, so, dass die Leute zwar alles, was Paulus ihnen gepredigt hat, anerkannt haben, aber sie haben gesagt, wir müssen doch uns viel, viel mehr mühen, unser Leben nach dem alttestamentlichen Gesetz des Mose zu gestalten. Wir müssen das nach den Ordnungen machen, nach den Reinheitsvorschriften. Und was uns wundert, mit welcher Entschiedenheit Paulus sagt, wer das lehrt, der hat das Evangelium verraten. Das Evangelium war für ihn Christus am Kreuz für uns gestorben. Wir haben darüber gesprochen, wie das Entscheidende ist, Christus lebt in mir. Er ist die Kraft meines Lebens. Er ist auferstanden. Wir kommen immer wieder an die gleiche Sache hin. Jetzt Kapitel 3, Vers 15. Er hat letztes Mal davon gesprochen, dass das Gesetz für uns ein Fluch sei. Vers 13. Und in Vers 15, liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden. Man hebt doch eines Menschen Testament nicht auf, wenn es bestätigt ist und tut auch nichts dazu. Also man macht auch keine Zusätze an einem Testament. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinen Nachkommen, das heißt nicht und den Nachkommen als Geld des vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen. Das ist aus dem Hebräischen, genau, 1. Mose 22. Das zielt auf Christus. Ich meine aber dies, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, welches 430 Jahre hernach gegeben ist, sodass die Verheißung zunichte würde. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei, gratis geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünden willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt, und zwar ist es verordnet von den Engeln durch die Hand eines Mittlers. Der Mittler aber ist nicht eines einzigen Mittler, Gott aber ist nur einer. Wie? Ist denn das Gesetz wider Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles beschlossen unter die Sünde, auf dass die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die das glauben. Ehe aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der da sollte offenbart werden. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus, damit wir durch Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, denn ihr seid alle Gotteskinder durch den Glauben an Christus Jesus. Denn wie viele von euch auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Knecht noch Freier, hier ist nicht Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Also wenn ich das so lese, muss ich sagen, jetzt, da tut man schwer, kurz im Verstehen. Weil unser ganzes Hören irgendwie wo ganz anders hinzielt. Für uns ist das immer so, ich bin Christ, weil ich ein guter Mensch bin. Urmissverständnis, ein Quatsch ist es. Wenn also ich bin ein guter Mensch, also bin ich ein Christ. Ich tue doch was Liebes. Ich habe noch nie einen ermordet und ich habe noch nie was Schlimmes gemacht, also bin ich ein Christ. Im Neuen Testament ist so, dass die schlimmsten Schwarzhändler Christen sind, weil sie die Vergebung Christi empfangen haben. Dirnen und Zöllner sind Christen geworden. Leute, die Vergebung empfangen haben. Und der Paulus kämpft nun dagegen, dass in den ersten Christengemeinden es frühzeitig anfing, dass die Leute sich mit dem jüdischen Gesetz sich da was zurechtgezimmert haben. So ein Weg, jetzt sage ich mal bei uns was anderes. Wir nennen das heute Moral. Christlicher Lebensstil oder auch Ethik. Das habe ich mein Verhalten, so lebt man als Christ. Und die Leute sagen, wenn ich dies und jenes tue, dann bin ich doch ein Christ. Ist denn Paulus dagegen, dass man so lebt? Ist er denn dagegen, dass man recht sich bemüht? Nein. Aber was unser Christenleben auszeichnet, ist, dass Christus in meinem Leben das Wunder tut und mich verlorenen Menschen erlöst hat. Jetzt habe ich am Sonntag versucht, darzulegen, an dem Wort vom Hebräerbrief, der sowieso uns gegeben war, der hohe Priester, der mir die Schuld vergibt. Und für uns ist der Galaterbrief so lebensnotwendig, weil die meisten Leute, die sie heute Christen nennen, gar nicht mehr wissen, was das für sie bedeutet. Jesus Christus ist für sie gestorben. Und das wollen wir lernen. Und wenn uns das fremd ist beim Lesen, dann ist das ein Zeichen, dass wir da noch nicht richtig draufgekommen sind. Paulus sagt ja hier ein paar ganz gewagte Sätze. Er sagt, das Mose-Gesetz, das mosaische Gesetz oder was die Juden Torah nannten, das mosaische Gesetz ist zwischen hineingekommen, 430 Jahre nach Abraham. Sie hat das ja schon oft beschäftigt, warum wir das mosaische Gesetz nicht mehr so ernst nehmen. Paulus sagt, es ist später gekommen. Und das kann doch nicht umstoßen, was einst dem Abraham zugesprochen war. Und Abraham hat von Gott eine Verfügung erhalten, das war ein Testament, so wie man es heute beim Notar liegen lässt für seinen Todesfall. Das war das Testament, der Gerechte soll aus Glauben leben. Abraham glaubte und das rechnete der Herr ihm zur Gerechtigkeit. Und dann hat Gott ihn frei begnadigt, ohne dass er x Gesetze befolgt hat, sondern er lebte von der überströmenden Güte und Vergebung Gottes. Und dieses Testament kann nicht später durchs Gesetz ausgelöscht werden. Paulus geht noch weiter und sagt, das mosaische Gesetz, die Tora, ist gar nicht von Gott, sondern ist durch einen Engel gegeben worden. Das ist eine Sache, die in der Bibel so nicht festgehalten ist, aber im Judentum sehr verbreitet ist, dass das Gesetz damals durch die Hand eines Engels dem Mose auf den Tafeln überreicht wurde, als er oben auf dem Berg Sinai war. Ist ja unheimlich. Ist das nicht ein Widerspruch? Wenn Sie den Paulus fragen, würde er sagen, trotzdem das Gesetz ist gut und recht, übrigens Formulierung der Bibel. Das Gesetz ist heilig und gut. Wenn aber der Mensch das Gesetz so missbraucht, dass er aus dem Gesetz praktisch einen Lebensweg macht, wo er sagt, mache ich alles, habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf, ich bin ein guter Mensch, dann hat er das Gesetz gar nicht begriffen. Jetzt gehen wir mal hübsch der Reihe nach und wollen das mal nochmal verstehen im Zusammenhang. Mein erster wichtiger Punkt zu dem ganzen Thema ist jetzt, wir alle machen uns keine klare Vorstellung über die Macht Satans. Wir alle machen uns keine klaren Vorstellung über die Macht Satans. Daran liegt das ganze Übel. Unser Leben ist nicht bloß von ein paar Mängeln behaftet und nicht bloß, dass wir hier und da einen Ausrutscher haben. Liebe Schwestern und Brüder, was die Bibel uns sagt, was uns nur das Wort Gottes enthüllen kann, in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes, sagt der Paulus. Und solange Sie auch ein Christenleben führen, werden Sie das nicht verlieren oder Sie sind auf dem falschen Dampfer. Je länger Sie im Glauben stehen, umso mehr werden Sie erschüttert sein, was in unserem Leben alles an Bosheit zum Licht kommt. Und es gibt gesegnete Gottesmänner, wo man am Ende sagt, ist eigentlich erschütternd, was für ein Haufen Elend. Das hat mir mal so geholfen, wo der Dr. Laubach sagt, ich bete jeden Tag, Herr, bewahr mich vor der Torheit des Alters. Ist doch gar keiner davor gefeit, dass er nicht dem Herrn lauter Schande macht. Und wenn heute einer dasteht und sagt, ich bin ein stolzer Christ, ach, das ist doch Gewäsch. Er soll doch wissen, was die Macht Satans ist. Wo dieser große Apostel Paulus von sich bekennt in Römer 7, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute, ich schaff's nicht. Und dann erlebt man Land auf Land ab, nicht bloß in den Gemeinden von Galatien, dass Leute sagen, ach, ich bin ganz guter Christ, ich bin eigentlich mit Gott in Ordnung.
Doch, warum? Ach, ich bin so ein guter Vater zu meinen Kindern und sicher, man der Ehe nicht ganz lieb und so, aber so relativ gut. Meine Kollegen können das bestätigen. Was ist das für eine Verkennung der Realität unserer Verlorenheit? Und die Macht Satans, die bricht hier durch im Galaterbrief, wenn er davon spricht und sagt, wir werden errettet durch die Gnade Gottes allein. O ihr Galater, wer hat euch denn bezaubert, dass ihr meint, ihr könntet jetzt mit ein paar guten Vorschriften, die ihr euch unter den Arm klemmt, könntet ihr ein anständiges Leben führen? Ja, wie kann ich dann ein anständiges Leben führen? Indem ich täglich die Gnade Gottes rühme und das Wunder Gottes, dass er mich geliebt hat und sein Leben geopfert hat. Und wenn uns überhaupt was bewahrt vor der Macht des Bösen, dann nur die Gnade Gottes. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist das die stärkste Motivation meines Lebens zum Guten. Wenn Menschen je in dieser Welt zu einer Umkehr genötigt wurden, dann durch dieses Opfer Jesu Christi. Ich habe mir überlegt, wie ich es ihnen klar machen kann. Und dann bin ich im Suchen, wenn man das überlegt und wie kann man es verdeutlichen, bin ich gestern wieder hingetappt auf uralte Ansprachen, die ich mal hier gehalten habe. Wahrscheinlich war kaum einer von Ihnen dabei, als wir 1978 uns erinnert haben an den damaligen 200. Todestag oder was vom Hofacker, Ludwig Hofacker. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es doch schade, wenn wir so wenig von Ludwig Hofacker reden. Man müsste doch einmal seine Botschaft mehr erklingen lassen. Und ich habe gedacht, das, was wir heute predigen, ist auch wirklich seicht im Vergleich mit dem, was Ludwig Hofacker gepredigt hat. Denn er hat ja, war komisch, er hat überhaupt keine Beispiele gebraucht. Wenn ich das vergleiche mit dem, was wir machen, dann muss ich sagen, das war ja langweilig bei dem. Der hat bloß Bibel gepredigt. Gar keine Beispiele, keine Illustration, fast keine. Aber er hat mit einer Deutlichkeit die totale Verlorenheit des Menschen gepredigt. In einer solchen Einseitigkeit. Und er hat es mit seinem Leben demonstriert, dass wirklich ein Leben des Todes war. Dass es einen wahnsinnigen Eindruck auf die Menschen gemacht hat. Und da habe ich gedacht, da ist doch vielleicht bei uns was versäumt. Hofacker hat damals kritisiert und hat gesagt, die meisten Kirchengemeinden sind gar keine richtigen Gemeinden Gottes, sondern sie sind nur Pflanzschulen des Christentums. So wie ich in meinem Artikel zum Gemeindebrief schreibe, nehmen Sie doch mal die Bibel wieder in die Hand und lesen Sie mal einen Psalm. Nicht? Das kann einer lesen, sage ich, habe auch mal wieder einen Psalm gelesen. Aber er ist nie durchgebrochen bis zu Christus. Wir sind schon ganz glücklich, wenn wir andere so ein bisschen in die Richtung schieben können. Die Bibel ist doch nicht schlecht. Aber was Hofacker wichtig war, ich muss den Leuten die Augen öffnen. Wie meine Lage so ist, ich bin ein Mensch, der überhaupt mit seinem Leben gar nichts mehr kann. Körperlich schwach war, weil er vom Tod verfallen war und weil er auch selber seine Verzweiflung an sich sah. Jetzt habe ich einfach gedacht, vielleicht kann ich aus diesen, es waren zwei Sendungen damals, Evangeliumsrundfunk, das Manuskript hat mir gestern wieder so gefallen, die Auswahl der Hofacker-Zitate. In einem Brief schreibt er, weiter kann ich nichts sagen von mir. Mein Glaube ist noch sehr klein, schwach. Und wankend. Jetzt denken Sie mal, wie viele Leute heute um uns rumlaufen, die da bloß von ihrem tollen Glauben reden, wie weit sie sind und wie sie hohe Stufen erklimmen. Er würde, denke ich, durch eine kleine Anfechtung zerbrochen werden. Es ist wörtlich bei mir so, wie das Lied sagt, Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen, lass mich ja verzagen nicht. Nur du kannst mich stärker machen, wenn mich Sünd und Tod anficht. Wenn die Hölle ihren Rachen gegen mich aufsperrte, so würde ich noch zu schwach sein. Doch Gott lässt mich nicht versucht werden über mein Vermögen. Das war immer wieder da, hat er sich hingeklammert. Die Gnade hält mich. Warum er das so in der Tiefe erlebt hat, ist für uns ungeheuer. Ein anderes Wort. Er hat sich nie auf sich selber verlassen, nie auf seinen Glauben. Ich bin innerlich sehr arm und habe nichts, woran ich mich halten könnte, als die Barmherzigkeit Jesu, der mich geliebt und sein Leben für mich in den Tod gegeben hat.
Das Schwerste von allem aber ist das Innerliche, das geistliche Leiden. Da muss man sich selbst die Schuld geben, dass man nicht so ist, wie man sein könnte. Ich habe hier keinen Ausweg. Denn als ein bankrotter Mann die Gerechtigkeit Christi zu ergreifen, aber das Herz ist oft sehr blöde und verzagt beim Blick auf sich selbst. Doch man muss es stets wieder wagen auf das freie ewige Erbarmen. So schleppe ich mich durch und fühle wohl, dass es noch nicht das Rechte ist. Doch Jesus hat's angefangen, er wird's auch vollenden. Einem anderen, der klagte über seine Glaubensschwierigkeiten, schrieb er zurück: Wie? Wo steckt's? Was bremst? Warum nicht vorwärts? Was ist das für ein Klagen und Jammern? Lebt denn der alte Heiland nicht mehr? Schämt euch, ja, schämt euch, dass ihr so wenig auf seine Gnade und so viel auf euch selbst baut. Denn daher kommt die Ängstlichkeit, weg mit den Lumpen der eigenen Gerechtigkeit und des eigenen Eifers und des Frommseinwollens, heraus aus diesem Lumpenzeug und als ein Sünder in die freie Gnade hinein. Oder ganz kurz vor seinem Tod schreibt er mal: Wer bin ich, dass ich im Reich Christi als Schriftsteller auftreten soll, selbst noch nicht bekehrt, ohne Liebe, ohne wahren Glauben, häufig auch ohne Hoffnung. Und es sind immer wieder neue Zitate: Wenn mein Fleisch oder der Satan mir meine Sache bestreiten will, so sehe ich nur auf mein Neues Testament und auf Golgatha hin, als auf die ewige Versiegelung meines Gnadenstands. Dann kann ich wieder glauben. Denn am Glauben liegt's. Vorher gibt's keine Ruhe. Wenn man nicht mit Gefühl glauben kann, so muss man eben ohne Gefühl glauben. Man ehrt Gott mehr mit bloßem Glauben auf sein heiliges Wort hin, als wenn man vorher alles fühlen will. Oder in einem anderen Brief, da war er schon, hat er Finger amputieren lassen müssen und war auch körperlich sehr ruiniert. Sie überschätzen mich sehr. Aus Ihrem Brief geht hervor, dass Sie mich für einen rechten Liebhaber Jesu halten, mit Erfahrung ausgerüstet. Aber dem ist nicht so. Wenn man so wie ich jetzt 3 Monate auf dem Sofa da sitzt, an Leib und Seele geschwächt, um mich herum nur mein geisteskranker Bruder, der fortwährend tobt, dann bekommt man ganz andere Gedanken als im Missionshaus von Brüdern umgeben, auf der Höhe des göttlichen Wortes. Ich versichere Ihnen, dass ich mich zum Trost den ganzen Winter über an nichts anderes halten konnte als an die überfließende Gnade Gottes. Ich meine die Gnade, die über alles hinaus, auch über Bosheit, Trägheit, Neid, heimlichen Geiz, Zorn, Widerstreben gegen den Willen Gottes, eben seine Gnade bleibt. Mit anderen Worten, ich halte mich an den, der die Gottlosen gerecht macht, die Schwerverbrecher, die Lumpen, die Mörder, die Lästerer und dergleichen. Lieber Freund, mit denen will ich auch selig werden. Nicht, dass ich immer diesen Blick hätte, ach nein, das sind oft ganz andere Blicke. Die machen es dann, dass ich wieder zur Gnade blicke. Ich will als ein armer Sünder selig werden, als ein Schächer, dem die blutigen Wunden des Sohnes Gottes die Bahn gebrochen haben. Und jetzt wissen Sie, warum der Galaterbrief für uns so wichtig ist. Es ist völlig verkehrt, wenn man sagt, man muss sich doch auch mühen. Natürlich muss man sich mühen, aber um der Gnade willen, weil die uns nötigt, ins Leben zu treten. Und nicht, weil man jetzt sagt, nun gut, ich muss ja bloß richtig eine Lehre bekommen und ein Gesetz und einen Wegweiser, wie ich meinen Glauben leben soll. Jetzt verstehen Sie, dass man gerne an dieser Stelle weiterlesen würde, aber wir machen unsere Bibelstunde, weil vielleicht sollte man es irgendwann mal packen und noch mal eindringen in die Schriften Hofachers, dass man wieder Appetit bekommt. Beim Hofacher brauchen Sie Zeit, das dürfen Sie nicht flüchtig lesen. Da müssen Sie auf die Worte gehen und dann kommen Sie dahinter, was er wirklich uns, wie er uns die Augen wieder geöffnet hat für die Mitte des Evangeliums, dass wir zeitlebens nur unterm Kreuz bleiben, die Gnade empfangen. Darin sind wir die Geretteten. Vers 18. Wenn man selig werden könnte durch irgendeinen Lebensstil, ob das der jüdische Torah-Lebensstil ist oder ob das sonst ein Christenleben im Christentum wäre, dann braucht es Gott nicht durch Gnade schenken.
Kein Mensch wird durch eigenes Wollen gerecht. Genau die Frage nochmal, die in der Reformation durchbrach. Kann man an Christus vorbei sein Leben? Nein, man kann es nur so empfangen, wie es der Schächer neben Jesus am Kreuz empfangen hat. Man kann es nur unverdient aus lauter Gnade empfangen. Und darum sagt Paulus, auch der Abraham hat es nur aus Gnade empfangen. Und darum ist es verkehrt, wenn man meint, man könnte aus jüdische Gesetz selig werden. Und es ist verkehrt, wenn einer meint, er müsse dies und jenes befolgen, dann könnte er ein guter Mensch werden. Das kann er nur durch die Gnade Jesu. Aus Wunder der Vergebung, dass sein Blut mich frei macht von aller Schuld. Gut. Der Zusammenhang von Vers 15 bis Vers 19 ist Ihnen hoffentlich, oder Vers 18 ist Ihnen jetzt klar. Paulus knüpft an und sagt, guck bei Abraham, das war das Erste, lang bevor das Gesetz gegeben wurde. Gott hat im Alten Testament schon die Ordnung gehabt, dass er das Gnadenbund gibt durch die Verheißung. Jetzt kommt aber die ganz andere Frage. Was ist dann das Gesetz? Was ist die Tora? Was sind dann die Gebote? Warum hat uns Gott die 10 Gebote gegeben? Ich habe ja in unserer Gemeinde gern Reihenpredigten gemacht, ist Ihnen aufgefallen. Aber ich habe mich bisher gehütet, eine Reihenpredigt über die 10 Gebote zu machen. Weil ich eine unheimliche Angst habe, das wird so missverstanden als eine Predigt, wenn ich das jetzt tue, ja, das setze ich um, ja, gehe ich raus und das mache ich. Denn das kann kein Mensch. Und Jesus hat das ja in der Bergpredigt nochmal deutlich gemacht, dass wir, wenn uns das Gesetz in der Tiefe trifft, das gar nicht erfüllen können. Welche Aufgabe hat das Gesetz? Das Gesetz hat die Aufgabe, um unser sündiges Wesen zu entlarven. Es war gar nie von Gott so gedacht, dass der einer sagt, gut, das mache ich. Und wenn Sie das auch heute, wir wollen uns ja hüten vor irgendwelcher oberflächlicher Kritik, wenn Sie das sehen, Juden mit Schläfchenlocken und so sagen, und wenn du alle deine Waschungen machst vor Sonnenaufgang und all deine Lesungen, meinst du, dein Leben wäre deshalb so frei, dass du nicht den Erlöser und den Heiland bräuchtest? Gerade dort, im frömmsten Leben. Das Gesetz ist neben hineingekommen, damit uns unsere Verlorenheit bewusst wird. Und wer mit den 10 Geboten lebt, liebe Freunde, der sagt nicht am Ende, das habe ich alles gehalten, sondern der sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? Denn wenn ich das wirklich einmal mit den Augen Jesu sehe, wie er sagt, in der Tiefe deines Herzens, da ist doch dein Begehren und deine Unruhe und dein Unfrieden. Das treibt mich doch in die Arme des Heilands. Und das ist die paulinische Gesetzesauslegung. Die Gebote treiben mich zu Christus hin. Und entschuldigen Sie, ich habe da noch nicht den Rang bekommen, dass ich darüber eine Reihenpredigt machen kann. Dass ich jedes Gebot so auslege, dass es mich zu Christus hintreibt. Wie soll ich das Konfirmanden erklären? Ihr könnt die Gebote gar nicht halten. Also, das kann ich machen, dass ich meinen Vater nicht erschlage, nicht? Das ist Gebot nicht gehalten. Es geht auch viel tiefer, dass ich, wie heißt es bei Luther, in der Auslegung immer, bei der Wahrheit reden, nicht belügen, verraten oder dass wir nicht unseren Nachbarn nicht hassen und alles, was da drin ist. Da hat der Luther richtig angesetzt, im reformatorischen Sinn, das Ziel doch dorthin, dass Gott mir erst ein neues Herz geben muss. Wenn Sie die Luther-Auslegung zu den Geboten lesen, dann ist das doch ein Schrei, Herr, mach aus mir einen neuen Menschen, gib mir deinen Geist, dass ich umgewandelt werde. Und darum hat Paulus in Wirklichkeit nicht das Gesetz abgewertet, sondern er hat es nur in der biblischen Zusammenschau gesehen. Er hat gesagt, das müsst ihr unter Abrahams Verheißung sehen. Gott hat dem Volk noch einmal seinen Willen gesagt, so wie das Volk Israel, als sie dann eingezogen sind ins verheißene Land, am Ebal und in Gerizim, da standen oben die Sprecher und haben auf der einen Seite den Fluch verlesen, auf der anderen Seite den Segen. Haben gesagt, wenn du das tust, wirst du leben. Und im Grund kann man das gar nicht tun. So war es dann auch, als Josua das Volk in Sichem zusammengerufen hat und hat gesagt, ja, wie wollt ihr das jetzt halten? Wollt ihr den Götzen dienen oder wollt ihr Gott dienen? Er sagt, wir wollen Gott dienen. Hat Josua gesagt, ihr könnt ja Gott gar nicht dienen. Ihr schafft es ja gar nicht. Und da blitzt da schon im alten Bund auf, kein Mensch kann Gott gehorsam sein. Wo war übrigens einer im alten Bund, wo nicht einmal Mose das gelobte Land sehen durfte? Auch das müsste doch eigentlich Juden zu denken geben. Ich habe es ja immer wieder an den Zwiespalt auch erinnert, der heute im Judentum noch da ist. Wir wollen ja gerade die gesetzestreuen Juden besonders lieben. Und vor Jahren war hier einmal ein ganzes Seminar gesetzestreuer Juden aus Israel, die sie hier mit Deutschen getroffen haben. Es hat mir tiefen Eindruck gemacht, wie durch eine Gründlichkeit sie das Wort Gottes zu erfüllen trachten. Und eigentlich müsste das doch dorthin führen, und da wird mir erst bewusst, dass ich durch und durch das nicht erfüllen kann. Besonders, da sie heute gar keine Opfer mehr haben, die ihnen die Schuld wegnehmen können. Also alles, der ganze Kult ist doch weg. Und dahin geht das beim Paulus. Ich hoffe, dass das heute klar ist, was wir hier auslegen. Ich möchte, aber immer, wenn man so allein redet, sonst unterbrechen Sie mich und dann erkläre ich es nochmal weiter. Jetzt müssen wir vielleicht einfach an dem machen, was Zuchtmeister heißt. Vers 24. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, dass wir durch Glauben, damit wir durch Glauben, allein durch Glaube an Jesus, dieses Hinklammern an Jesus, gerettet würden. Das war Gottes Absicht. Dass sie schreien nach dem Heiland. Wann kommt der Erlöser? Dass sie wissen, dass das im Alten Testament auch so verstanden wurde. Lesen Sie doch einmal die Propheten. Lesen Sie mal den Jesaja. So wurde es doch auch verstanden. Ich vertilge deine Missetat wie eine Wolke. Neige dich zu mir. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet. Ich kann doch nur bestehen vor diesem Gott durch einen Erlöser, der kommt und der mich rettet. Das Allerschlimmste passiert natürlich heute, nicht im Judentum, sondern im Christentum, dass die meisten Christen heute so träg sind, dass sie sagen, ich bin ein guter Mensch, ich muss zwar noch politisch ein paar Sachen hören, die Kirche hat eine Aufgabe in der Gesellschaft und so weiter. Und die ganze Ernst der Verlorenheit wird nicht mehr ersichtlich. Wenn man dann mal wieder so Hofacker-Predigten aufschlägt, wo man einfach sagt, wie stößt du die Majestätsrechte des heiligen Gottes in deinem Leben weg? Er hat doch einfach bloß die Macht Gottes bezeugt. Und du lebst nicht nach seinem Wort. Und dann hat er Jesus vor die Augen gemalt. Und Albert Knapp hat dann das Lied draus gedichtet, eines wünsche ich mir vor allem anderen, ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er als ein stilles Lamm, dort so blutig und so bleich zu sehen, hängen an des Kreuzes Stamm. Das ist die einzige Hoffnung für Menschen, die wirklich ihr Leben begreifen. Und wir heute, die wir doch alle einen Todesleib tragen, wir wissen noch nicht, ob wir noch ein Jahr leben oder noch ein paar Jahre mehr und was ist denn alles, was wir geschafft haben. Wir brauchen doch einen Erlöser, sonst sind wir verloren vor dem heiligen Gott. Da will das Gesetz uns nur in die Arme Jesu treiben. Griechisch steht ein lustiges Wort für Zuchtmeister. Paidagogos, das heißt so viel wie Pädagoge, Paidagogos. Der alte griechische Pädagoge war ein Zuchtmeister. Man kann es auch übersetzen, ein Knabenschinder. Interessant, wie die das verstanden haben, die alten Griechen. Also das Wort für Pädagoge steht eigentlich, heißt Zuchtmeister. Das Gesetz ist ein Pädagoge auf Christus hin. Ob Sie jetzt als Prügelknabe verstehen, die Pädagogen, die Anwesenden im Raum würden sich dagegen vielleicht wehren. Aber es soll mich nur zu Christus hintreiben. Es hat in sich keinen anderen Wert, sondern kann mich nur dorthin führen. Die Pädagogen wollen heute natürlich auch was selber leisten. Deshalb wäre ihr Beruf heute, ihr Berufsbild hier wirklich nicht richtig gezeichnet. Aber vom Wort her ist es klar. An dem kann man sich's ganz schön merken. Dazu ist das Gebot gut. Die Gebote sollen mich zu Christus hintreiben. Jetzt bewegt uns ja hauptsächlich, ja, wie wird dann unser Tun neu? Aber das genügt doch nicht. Ja, wie lebe ich dann richtig als Mensch? Ganz Hand aufs Herz, liebe Freunde. Sie leben doch nicht draußen, indem Sie im Alltag sagen, so, jetzt reflektieren Sie mal, aha, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Und dann blättern Sie im Geist in einem Gesetzbuch der Bibel und sagen, jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich in dieser Situation richtig verhalte. Sondern, wenn Sie am Morgen des Tages nur eine Stille haben über dem Wort Gottes in der Bibel, lesen Sie und Christus steht Ihnen vor Augen und Sie gehen auf die Knie und sagen, alles hat er mir erlassen. Und Sie kommen ins Geschäft und Ihr Kollege schnauzt Sie an, dann lebt doch in Ihnen irgendwo noch die Gnade, die Macht der Liebe Gottes, die ein Echo weckt. Sie tun doch das nicht aus Geboten heraus. Aha, ich muss als Christ so leben. Das ist ja alles ein völlig falsches Bild. Wo Christen je gelebt haben, war die Kraft Christi in ihnen lebendig. Die empfangene Vergebung, das war die Kraft. Und so sagt auch Paulus, wir sind nicht mehr unter dem Zuchtmeister, Vers 25.
Nun aber ist der Glaube gekommen. Aus Liebe zu Jesus gehen wir hin. Und wenn Menschen je tätig wurden, Liebes tun, Gutes tun, vergeben und verzeihen, dann tun sie aus Liebe zu Jesus. Weil seine Kraft in ihrem Leben wirkt. Wir sind Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Wir sind Kinder des Vaters und darum leben wir als Kinder des Vaters. Und dann leben wir fast, das hat ja Zinzendorf dann so schön sagen, dann leben wir ganz intuitiv, wie es der Vater will. Da brauchen wir auch nicht reflektieren, dann sind wir auch nicht mehr unter einem Druck. Musst du das und musst du das nicht, sondern wir leben aus Freude, Dankbarkeit, empfangen, was uns der Herr schenkt. Was ich jetzt Ihnen ausgelegt habe, ist genau das, was der Paulus im Römerbrief sagt. Ganz genau das Gleiche. Römer 7 vom Gesetz. Und wenn er vom Gesetz redet, dann meint er immer so eine Latte mit lauter Leistungen und Forderungen. Und in der Tat ist das heute tragisch, weil auch in dem Urteil so vieler Christen, denen gefällt das so, wenn man in der Kirche sagt, das und das muss tun und das muss tun und so muss machen und das muss machen. Das ändert keinen Menschen. Was einen Menschen verwandelt, ist, wenn sie Christus kennenlernen und Kinder des Vaters werden. Und dann wird ihr Verhalten anders. Es gibt allerdings für uns noch einen Grund, dass man an manchen Stellen an die Gebote erinnert werden. Die Gläubigen tun gut daran, auch noch die Gesetze zu lesen. Denn manchmal kommt das auch, oder dass einer zu mir sagt, hey mal, im Wort Gottes steht klar, dass man als Christ so nicht reden kann. Ist auch nur gut. Das Gesetz erinnert uns auch an Sünde. Aber mein Tun wird letztlich bestimmt durch das viel Größere. Ich bin ein Eigentum des Vaters, der mein Leben erfüllt und der mich neu gemacht hat. Ich darf ihm gehören und sein Eigen sein. Watchman Nee hat ja in China manche originelle Vergleiche gefunden, das ist immer wieder in seinen Büchern ansprechend und schön, der ja auch so lange im Martyrium war. Watchman Nee der war ja ein Prediger auch dieses Evangeliums, das in seinen Büchern so schön im normalen Christenleben etwa, das lohnt sich immer wieder zu anzunehmen. Er sagt einmal ein Beispiel, er sei Chinese, aber wenn er in Amerika sei, würde er nur noch Englisch reden. Aber dadurch, dass er Englisch rede, sei er noch lange kein Amerikaner oder Engländer. Er bleibe ein Chinese. Es hat sich nur die Sprache gewandelt. Und so sei es auch bei uns oft, dass viele Leute nur christlich tun, bisschen, aber sie seien in ihrem Wesen gar nie anders geworden. Und das Wichtige sei, dass wir innen Kinder Gottes werden müssen. Und das kann ich nur werden, indem Christus Herr meines Lebens wird. In mein Leben einzieht und mir gehört. Und was ich hier predige, das ist das Evangelium des Paulus. So ein Galaterbrief kämpft, Christus lebt in mir. Darum hat er so widerstanden gegen die Gesetzeslehrer in Galatien, obwohl die doch fromm alles recht meinten. Das war gute Absicht. Bolz gerade daneben und alles kaputt gemacht. Christus allein. Es ist jetzt immer so, man kommt neu hin. Wir waren im letzten Mal genauso weit und haben es heute wieder von der ganz anderen Seite angepackt. Wir werden es im nächsten Mal nochmal so machen, bis hin zum Schluss. Beim Galaterbrief, wir kommen immer an den Punkt, dass uns das die Mitte des Glaubens ist. Jesus, der für meine Sünden gestorben ist und der mein Leben neu macht. Und das ist die Kraft zum Tun. Dort ist die Ethik mit drin, das Verhalten. Und eine Ethik, die nicht aus der Rechtfertigung kommt, ist falsch. Nochmal zum Schluss einen Satz im Angang nochmal aufnimmt. Wenn wir heute so viele Christen haben, die sagen, ich fange damit gar nichts mehr an, Jesus und sein Blut und so weiter. Das sind Leute, die nicht mehr die Realität Satans in ihrem Leben kennen. Da können sie mundfusselig reden. Kann man aber sagen, Herr, öffne ihnen die Augen. Das ist manchmal so, ich sage neulich da in einer christlichen Fernsehsendung, wo ein Unternehmer aufgetreten ist und gesagt, ein Chef sagt selber, wenn ich vor meine Angestellten hintrete, dann sieht jeder, was ich für ein guter Christ bin. Da können Sie Fernseher kaputt schlagen, wenn Sie sowas sehen. Fragen Sie mal die Untergebenen, nicht, was die denken. Und so, das ist so wahnsinnig eigen. Und die Sprüche, die sind heute ganz groß im Kommen, dass ich mir das irgendwo sagt, merken die dann nimmer, was da los ist. Sondern was wir predigen, wie der Hofer gesagt, was ich selber brauche.
dass Christus mich verlorenen, verdammten Menschen erlöst hat. Ich brauche einen hohen Priester, der mich löst vom Leibe dieses Todes. Und so ist es leider wahr, so leid uns das tut, wir wollten alle liebe und gute Menschen sein, dass man uns, ich weiß, an mir und meinem Leben ist nichts Gutes, sagt der Paulus. War ja auf unserer Freizeit auf dem Michelsberg ganz beeindruckt, wie er auch von seinem Leben gar nichts Erfolgreiches sehen wollte. Und sagt, das will er gar nicht aufzählen. Er sagt, nur wenn ich töricht rede, ich rede in Narrheit, dann hat er gesagt, ich könnte auch prahlen, was ich alles schon gemacht habe, meine Evangelisationskampagne, aber ich rede in Torheit. Für ihn war das Größte, dass Christus für ihn gestorben war und dass er diese Gnade Jesu, dass die nicht vergeblich ist an ihm, dafür hat er sein Leben verströmt und das war die Kraft, die er verkündigen wollte. Ich hoffe, dass was rübergekommen ist heute, dass Sie selber wieder anfangen zu suchen und zu forschen in der Schrift.